die Restmülltonne ist kein geeigneter Entsorgungsort für Lithium-Ionen-Akkus. Ob es aus dem Handy oder aus dem Laptop oder ähnliches, das gehört da nicht rein. Brennende Müllautos ist so der Punkt. Und auch in der Industrie ist es so, dass fehlerhafte Entsorgung dann zu Feuern führt.
Willkommen zu einer neuen Folge von Eine Tonne Abfallwissen Sonderabfall Spezial. Ich bin Eva Engert und heute live vor Ort bei der Ortsfeuerwehr Thune in Braunschweig. An meiner Seite steht Dr. Frank Kemmer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands. Und unser Thema heute: Lithium-Ionen-Akkus, kleine Powerpakete mit großem Risiko. Sie stecken aufgrund ihrer hohen Energiedichte in Elektroautos, in E-Bikes, Smartphones, Laptops, Haushalts- und Gartengeräten und vielen weiteren Geräten, die wir im Alltag jeden Tag benutzen. Allerdings haben sie auch einen Nachteil. Sie sind empfindlich gegenüber verschiedenen Belastungen, die Brände auslösen können. Und tatsächlich gehen auch immer mehr Elektrobrände auf defekte Akkus zurück. Ich spreche mit Dr. Kemmer über Brandursachen, Brandschutz und die besonderen Herausforderungen beim Löschen von Bränden, an denen Akkus beteiligt sind. Und außerdem werfen wir auch einen Blick auf die richtige Entsorgung, denn ziemlich oft landen alte Akkus im Hausmüll und das hat gefährliche Folgen, denn sie können sich in Fahrzeugen und Anlagen der Abfallwirtschaft entzünden und auch dort schwere Brände verursachen. Also bleibt dran, es wird spannend.
Wir sind als eine von 30 Ortsfeuerwehren Teil der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig.
So, ein Rolltor fährt sich hoch. Eine Lampe leuchtet rot und an den Wänden hängen Feuerwehrjacken und Helme und Stiefel.
Genau, wir befinden uns jetzt hier in der Fahrzeughalle. Das heißt, wir fügen ja über einen LF10-6, davor stehen wir jetzt. Da gehen wir weiter rum.
Dann großes Feuerwehrauto.
Genau.
Mal für den Laien jetzt hier.
Genau. Ganz großes, nicht, ist auch ein kleines, aber ganz praktisch. Und hier neben dann der MTW. Den wir halt auch für die First Responder Einsätze einsetzen. Außenrum dann die Bekleidung. Das Haus ist in den Mitte der 80er Jahre gebaut worden. Heute würde man natürlich nicht mehr so bauen, aber mit den Mängeln müssen wir halt leben.
Ja, das Kind in mir möchte gleich mal wissen, ob wir vielleicht mal eine Sirene ausprobieren können.
Martinshorn meinen Sie? Das können wir schon mal machen. So, also mal hier, das ist der First Responder Rucksack. Wir fahren ja auch im Rettungsdienst. Hier haben wir sozusagen die entsprechende Technik drin.
Ein großer Rucksack wird ausgepackt.
Und dort sehen Sie dann auch den Defi. Und haben wir alles drin, was wir brauchen zur Wiederbelebung von bewusstlosen Personen.
Hm. Rettungsring haben wir auch.
Ja, wir sind ja hier Kanalanlieger. Das meiste, was wir retten, da brauchen wir aber das andere Gerät dazu. Das ist die Tierfangschlinge. Weil wir hier.
Ach, Tiere werden gerne mal gerettet.
Genau, Rehe, meistens sind es Rehe, die sich dann im Kanal nicht mehr rauskommen. Wir haben ja Spundwände hier.
Das ist aber auch ziemlich vielseitig hier. Dann muss man auch ein paar Veterinärkenntnisse haben, oder wie
Nein.
läuft das? Ein Reh lässt sich auch so retten.
Genau, das Reh kriegen wir schon so raus. Und naja. Jetzt möchten Sie einmal Martinshorn hören?
Ja, unbedingt. So, er setzt sich ans Steuer. Wow, laut, wenn man direkt daneben steht. Wie oft passiert denn das durchschnittlich, dass Sie hier ausrücken?
Wir haben so 25 Einsätze, Hilfeleistungen, Feuer, wobei es in der Regel hier im Ort seltener brennt. Also gut, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen, hatten wir angebrannte Pizza im Backofen.
Das gehört auch dazu.
Aber ansonsten sind dann ungefähr auch nochmal die gleiche Anzahl First Responder Einsätze. Also sage ich mal, alle 2 Wochen geht es dann raus. Und wir liegen so bei 50. Es gibt andere Ortsfeuerwehren, die liegen bei 100, 200 Einsätzen. Wir sind ja hier am Stadtrand, da ist es nicht ganz so dramatisch.
Hier in den Geräten muss ja irgendwo auch ein Löschmittel sein. Oh, jetzt gehen wieder Rolltore hoch.
Also der Seite nicht. Hier haben wir im Prinzip Schlauchmaterial, CO2-Löscher, Kübelspritze. Hier hinten ist die Pumpmatte.
Ich sehe viele Anschlüsse und Kanister jetzt.
Hier haben wir die Schaumittelbehälter, die wir haben. Es ist aber Mehrbereichschaum, also der hat keine Fluranteile. Das würde man so nicht einsetzen. Das setzt man halt in speziellen Bereichen ein. Flughafen wäre ein Thema, die natürlich darauf angewiesen sind. Es gibt auch bestimmte Löschanlagen, die von der Norm her einen A3F-Schaum benötigen. Da ist man natürlich jetzt überall unterwegs, um dieses auszutauschen. Aber hier so bei der normalen Feuerwehr sind keine fluorierten Schaumittel eigentlich vorhanden.
Wenn wir jetzt gerade hier in der Halle sind, wie sieht es denn aus, wenn so ein Lithium-Ionen-Akku brennt? Also wenn ein E-Auto irgendwie Feuer fängt auf der Autobahn, haben Sie hier irgendwelche besonderen Ausstattungsgeschichten, die für solche Brände geeignet sind? Also ich habe gelesen, man braucht eventuell so Lanzen oder sowas.
Ja, das Thema der Lanzen ist ein bisschen problematisch, weil so einfach ist es nicht, so ein Ding einzusetzen. Und in der Fläche hält es unser Gremium auch nicht für sinnvoll, das einzusetzen, weil wir kennen es aus dem Bereich der Werkfeuerwehren. Dort wird es eingesetzt. Da haben Sie aber eine Werkfeuerwehr, die in einem Werk arbeitet, wo 1, 2, 3 Modelle sind. Und dann wissen Sie genau, wo sind da Löcher, wie sieht die Karosse aus. So, draußen haben Sie tausende Modelle von Fahrzeugen. Den können Sie sich gar nicht auseinandersetzen. Also das ist eine schwierige Situation. Deswegen ist auch die Empfehlung aus unseren Gremien einfach die Vorgehensweise, die auch von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung vorgegeben wird. Also wir haben alles dabei und halten uns genau an die Sachen, die der DEV und die AGBF vorgibt. Und wir haben noch eine Wärmebildkamera dabei, da können wir uns dann noch unterhalten.
Hallo an alle, die gerade zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gern auf eurer Lieblingsplattform. Egal ob Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer oder Podcast.de. Mit einem Abo verpasst ihr keine Folge mehr und bekommt direkt eine Benachrichtigung, sobald es weitergeht. Teilt den Podcast auch gern mit allen, die sich für Gefahrstoffe und Sonderabfälle, Recycling und Umweltschutz interessieren. Dieser Podcast ist übrigens Teil von Sonderabfallwissen, dem Wissensportal für gefährliche Abfälle von Remondis Industrieservice.
Jetzt hatten wir ja gerade schon das klassische Beispiel, die Pizza im Ofen verbrennt, die Feuerwehr wird gerufen. Oft geht es bestimmt glimpflich aus, es dampft, qualmt, aber fängt nicht unbedingt Feuer. Dennoch gibt es ja immer wieder Brände in Privathaushalten. Was sind denn da die häufigsten Ursachen?
Also nach den Statistiken auch der Versicherer sind ungefähr 1/3 der Brände durch elektrische Ursachen, also defekte Geräte. Also alles, was mit Elektrizität zu tun hat, sorgt für 1/3 der Brände. Das sagen die Statistiken eigentlich über viele Jahre.
Also der Kühlschrank brennt durch oder was heißt
das? Der Kühlschrank kann brennen. Sie können Kurzschluss in einer Steckdosenleiste haben, die Überhitzung, verschmorte Stecker. Also es kann alles Mögliche sein. Also seine elektrische Anlage ordentlich in Betrieb zu halten, ist schon mal eine gute Sache.
Welche Handhabe habe ich denn da?
Naja, ich sag mal, selber nicht dran rumschrauben und wenn irgendwo vielleicht was heiß wird oder nicht geeignet ist, was so die klassischen Dinge natürlich sind, Dreierstecker setzen, dafür sind die Geräte nicht ausgelegt, solche Sachen. Das heißt, der ordnungsgemäße Gebrauch sollte schon so eingehalten werden.
Jetzt ist unser großes Thema heute ja aber auch diese Lithium-Akkus, Ionen-Akkus, die man zum Beispiel auch an E-Bikes findet. Jetzt kenne ich das von zu Hause und ich auch von vielen anderen. Diese Dinger sind teuer, so ein E-Bike. Die lagert man dann vielleicht auch gerne mal im Hausflur oder im Wohnzimmer. Ist das gefährlich? Oder ist es okay, das zu machen?
Das ist ja, also ich sag mal so, wenn Sie über Lithium-Ionen-Akkus sprechen, dann ist das ein weites Feld. Jetzt muss man aufpassen, was wir machen. Erstmal ist wichtig, was immer in allen Punkten wichtig ist, der ordnungsmäßige Gebrauch und die Verwendung von einwandfreiem Equipment dazu. Das ist schon mal wichtig. Ne? Also das Ladegerät, was dazu gehört. So. Ich glaube nicht, ich sag mal so, am Anfang, als wir in Diskussionen kamen mit den Akkus, ging ein Riesenhype durch die gesamte Bundesrepublik. Um Gottes Willen, jetzt kommen die Lithium-Ionen-Akkus. Wenn Sie überlegen.
Sie erinnern sich,
ist schon ein bisschen her, ne? Aber der Hype ist irgendwie gar nicht mehr da. Ne?
Weil ich höre das immer noch. Oh Gott, ein E-Auto, wir haben jetzt selber gerade eins gekauft. Und Leute, ja, die kann man nicht löschen. Furchtbar.
Ja, das ist immer noch mal anders. Sie dürfen, sag ich mal, den Handy-Akku nicht mit dem E-Auto vergleichen. Zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und am Anfang hatten wir auch gerade Diskussionen mit Versicherern. Nach dem Motto, um Gottes Willen, was kommt da auf uns zu? Gerade Fahrzeuge. Ist eigentlich abgeebbt, also, weil die Anzahl der Brände sind eigentlich gar nicht da, wie man sie im Anfang gesagt hat. Das ist auch in den Gremien, die wir haben, dass Elektroautos nicht häufiger brennen als konventionelle Fahrzeuge. Sie müssen auch wissen, auch wenn Sie ein normales Fahrzeug haben, brennt das. Sie haben einen Unfall, Sie haben vorne ein 12-Volt-System da drin. Deswegen das Erste, was die Feuerwehr macht, wenn sie zu einem Verkehrsunfall kommt, auch bei einem ganz normalen konventionellen Fahrzeug, es wird die Batterie abgeklemmt. Wenn Sie einen guten Feuerwehrmann haben, dann versucht der vorher noch die elektrische Sitzeinstellung nach hinten zu fahren, dass er den Verletzten rauskriegt, weil wenn Sie die Batterie abgeklemmt haben, können Sie den Sitz nicht mehr verstellen. Deswegen muss man dann zusehen, dass man erstmal das macht. Aber ansonsten ist Batterie abklemmen, Batteriewerkzeug, Verkehrsunfall ist die erste Maßnahme, die wir treffen. Einfach, weil die auch die brennen. Auch dort verbrennen Menschen in PKWs, in einem konventionellen Fahrzeug, wenn sie es nicht verlassen können, das Fahrzeug gerät im Brand. Wenn Sie über Elektrofahrzeuge sprechen, dann werden ja Fahrzeuge in der, also sage ich mal, in der Konzeption so ausgerüstet, dass sie natürlich Unfälle auch überstehen. Ja, mal die Hersteller fahren natürlich diese Fahrzeuge in Crashanlagen auch gegen die Wand und versuchen das höchstmögliche, die höchstmögliche Sicherheit für die Insassen halt rauszubekommen.
Was müsste denn passieren, damit so ein Auto Feuer fängt, ein E-Auto, wenn ich damit einen Crash habe?
Naja, sie müssen schon die Zellen massiv deformieren, also deformieren, so dass sie in einen Kurzschluss kommen, Terminal Runaway, dass die Zellen im Prinzip durchgehen. Ja. Aber wie gesagt, das ist da müssen sie in die Batterie schon massiv eindringen. Das können natürlich auch spitze Gegenstände sein oder ähnliches. Das ist alles natürlich mögliche Szenarien beim Unfall. Das kann passieren.
Und was ist da dran? Man sagt immer, ich glaube auch im Zuge dieser Diskussion mit den verteufelten Lithium-Ionen-Akkus, dass wenn das einmal brennt, dann kriegt man es nicht gelöscht. Kannst du Wasser raufhalten, passiert nichts?
Naja, Sie müssen sehen, das ist ja eine gekapselte Anlage. Das heißt, Sie haben ja erstmal den Batterietrog, der das Ganze natürlich schützt und auch wasserdicht hält. Ne? Weil Wasser reinzubekommen, wenn Sie löschen wollen, müssen Sie Wasser an den Brandherd bringen. Jetzt hat die Zelle natürlich alle Möglichkeiten, auch von sich aus durchzureagieren. Wenn es einmal eine Temperatur, die über 110 Grad ist, dann das ist so ein kritischer Bereich, der dann anfängt. Und dann kann es an sich durchreagieren. Also jetzt müssen Sie Wasser reinbauen, aber das Wasser wollen Sie im Normalzustand ja nicht in der Batterie haben. Also ist dieser Druck relativ dicht. Das ist auch gut so, weil wenn Sie Wasser reinbekommen, haben Sie vielleicht auch ein Ereignis, was Sie nicht haben wollen. Und deswegen können Sie im Prinzip als Feuerwehr, solange der Batteriedruck nicht Öffnungen hat, die durch das Brennen entstehen sind, haben Sie relative Schwierigkeiten. Deswegen muss es halt Geduld haben. Man muss anders vorgehen und da gibt es auch die entsprechenden Vorgaben, dass Sie sagen, okay, man geht diagonal, nähert man sich über das Fahrzeug an mit zwei Trupps, kontrolliert mit Wärmebildkamera. Also das sind so etwas anderes Vorgehen als beim konventionellen Fahrzeug.
Aber trotzdem mit Wasser, wie wir schon erklärt haben.
Trotzdem mit Wasser gelöscht, genau. Ja, das ist so der Punkt. Also das sagt auch, da gibt es auch entsprechende Vorgaben, die wir einerseits von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung haben. Da gibt es ein Papier, auch mit einer Vorgehensweise, wie man das machen soll. Das ist mal vorgestellt worden, da sind auch die Handlungsoptionen drin. Sie müssen sehen, okay, Sie können die Batterie löschen, können Sie tun, frühzeitig, dann ist sie natürlich nicht komplett durchreagiert. Das heißt, es kommt dann auch die Möglichkeit einer Wiederentzündung. Man muss jetzt ja nicht nur dran denken, ich habe jetzt ein Ereignis hier, sondern danach muss es ja über das Abschleppunternehmen verbracht werden in eine Werkstatt. Dort muss es dann auch gelagert werden, bis ein qualifizierter, wenn Sie nicht vorhanden haben, einen qualifizierten Mechaniker bekommen, der das Fahrzeug dann auseinandernimmt und dann der Entsorgung zuführt. Das ist ein langer Prozess und da muss man dann entscheiden, was man macht.
Das heißt, da müssen alle, die daran beteiligt sind,
genau,
Bescheid wissen, da kann doch was passieren, das kann ja
genau,
sich wieder
genau,
entzünden.
Genau, also jetzt beispielsweise haben wir das Unternehmen dann halt auch damals dann Vorgaben gemacht für Quarantäneplätze bei den Händlern, die also bestimmte Flächen vorhalten, die müssen nicht jederzeit frei sein, das ist nicht der Punkt, aber im Notfall wird das Fahrzeug dort abgestellt und dann geben die Hersteller dann Vorgaben für ihre Händler, wie sie damit solche Sachen dann oder Fahrzeuge dann, verunfallten Fahrzeuge dann zwischenzeitlich lagern.
Und Ihrer Erfahrung nach sind diese Kenntnisse auch verbreitet bei Abschleppunternehmen, bei Recyclingunternehmen, genau, bei allen Zwischenstationen, die da in Frage kommen?
Ja, also wir hatten das, also es gibt ja einen Verband der Abschlepper, mit denen hatten wir vor Jahren, auch das war mal ein Termin, auch mit den Autobahnpolizeiinspektionen. Also natürlich gibt es da einen regen Austausch, obwohl auch Polizei hat ja auch Interesse daran. Die sind ja auch häufig die Ersten, die am Unfallort sind manchmal. Und auch mit den Abschleppunternehmen, da gab es dann auch entsprechende Kontakte. Da muss natürlich dann eine Schulung erfolgen, dass diejenigen, die das fahren, dann auch wissen, was sie dann dazu tun haben. Das waren auch die Anfangszeiten, da gab es noch nicht so viele Elektrofahrzeuge. Wenn wir heute sehen, jetzt kommt es ja mehr und mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße. Ja. Das ist schon ganz gut im Laufen.
Genau, wenn wir jetzt mehr und mehr solche Fahrzeuge auf der Straße haben, kommt es denn da regelhaft zu irgendwelchen Bränden? Wie ist das Ihrer Erfahrung nach? Oder wie sind die Erfahrungen überhaupt der Feuerwehren im Land? Hat man da Probleme? Läuft das alles, wie es soll?
Also ich sag mal, wir haben ja am Anfang wurde dann gesagt, um Gottes Willen, was kommt da auf uns zu? Ja. Ja, dann ist es auch so, dann natürlich wurde dann auch, jeder, der gesagt hat, so ein Auto lässt sich nicht löschen, am Ende ist es immer aus. Ne? Ich habe noch keins gesehen, was einfach mal durchbrennt. Man muss aber auch die Konstruktion, wie ich schon gesagt habe, ist ein sehr verschachteltes System, betrachten und man muss halt einfach Geduld haben. Man muss halt einfach wissen, dass man länger brauche. Es geht nicht so wie beim konventionellen Pkw. Auch da muss ich vorne die Motorklappe öffnen, weil von außen kann ich auch den Motorraum eines normalen Fahrzeugs nicht löschen, weil ich das Wasser ja gar nicht reinbekomme. Also ich muss immer irgendwas tun. Und je verschachtelter ein System ist, desto schwieriger ist es. Es ist bei den Fahrzeugen dann halt auch das Thema. Natürlich kann man auch, wie die DEGUF das sagt, muss man dann in dem Einsatz dann entscheiden, wie man vorgehen will. Wenn ich, sage ich mal, keine große Gefährdung habe im Umfeld, ja, ich gehe erstmal dahin und versuche, die Sekundärbrände zu löschen. Also Beispiel, Sie haben ein Elektrofahrzeug, das brennt in einem Carport. Kann ich es nicht rauskriegen, so ohne weiteres. Ne? Dann muss ich erstmal sehen, dass das Feuer nicht über das Carport aufs Haus übergreift. Also gehe ich da drum und versuche erstmal die Sekundärbrände, so bezeichnen wir das dann, zu löschen. Wenn es dann am Ende dann aus ist, dann lasse ich das Fahrzeug aber nicht stehen, weil es könnte eine Wiederentzündung kommen und wieder zum Brand des Gebäudes kommen. Also muss ich sehen, dass ich es dann an eine Stelle bringe, wo es bei Wiederentzündung keine Probleme mehr bereitet. Und das ist halt ein bisschen andere Vorgehensweise. Wenn ich jetzt ein konventionelles Fahrzeug hätte und habe es dort gelöscht, dann hätte ich da weniger Probleme. Das muss man halt bedenken. Man muss ein bisschen anders vorgehen. Von der grundsätzlichen Gefährdung müssen Sie aber auch sehen, wenn Sie so ein konventionelles Fahrzeug haben, das hat eine ganze Menge Kraftstoff im Tank. Wenn Sie jetzt beispielsweise, die Tankanlagen werden ja auch nach dem vorgeschriebenen Test gegen Feuer getestet, aber das hält nicht lange durch. Irgendwann brennt auch ein Tank durch, der ist nämlich auch aus Kunststoff. So, und dann haben Sie eine Lache, da brennbare Flüssigkeit und damit auch eine Möglichkeit einer Brandausbreitung, gerade dort, wo wir vielleicht Fahrzeuge aneinander gestellt haben, auf Parkplätzen, in Parkhäusern oder ähnlichem. Ist eine andere Gefährdungssituation. Das Problem haben Sie jetzt beim Elektrofahrzeug nicht, da läuft nichts aus. Das ist also so gesehen, ist es etwas anders als ein konventioneller Brand, aber dafür gibt es ja auch die Vorgehensweisen. Es gibt dann halt auch Rettungs- und Löscharbeiten an Pkw mit alternativer Ansitzkräfte. Da gibt es Vorgaben dann, die halt auch erstellt worden sind. Es gibt einen umfangreichen Fragenkatalog, der vom Verband der deutschen Automobilindustrie vor ein paar Jahren rausgegeben wurde, die man sich anschauen kann, was man mit den Fahrzeugen macht, wo die Gefährdungen bestehen. Also es ist eigentlich alles da, man muss es einfach mal ein bisschen in die Breite bringen. Sie haben ja aber hier, Elektrofahrzeug ist ja das eine, Sie kommen ja aus dem Bereich auch Abfall, Abfallbearbeitung. Das Spektrum an Batterien ist ja so riesig. Das Thema brennende Müllfahrzeuge ist ja eine große Thematik gewesen. Wichtig ist immer der ordnungsgemäße Gebrauch, aber auch die ordnungsgemäße Entsorgung. Das ist ja der Punkt, man muss mit den Dingen richtig umgehen. Und manchmal tun die Leute das nicht. Aus Sorglosigkeit, Unwissenheit mag ich nichts zu sagen, aber das ist eigentlich oft das Problem.
Jetzt entsorge ich ja nicht mein E-Auto irgendwie persönlich, also ich schraube ja nicht einen Akku raus und werfe den auf den Müll, aber da geht es dann um andere, um Akkus in zum Beispiel Smartphones oder worauf?
Ja, Smartphones oder nehmen Sie doch einfach beispielsweise die singende Geburtstagskarte, wo dann irgendwelche Kleinstbatterien dann drin sind.
Oh mein Gott, da sind Lithium-Akkus drin?
Das kann durchaus sein, dass Sie dann solche Sachen dann falsch entsorgen und die gehören halt...
Die hätte ich jetzt wahrscheinlich in Restmüll geworfen.
Ja, oder falsch. Die Papiertonne, ne?
Stimmt, aus Papier.
Ja, so, oder also, da geht es ja im Prinzip, bei solchen Dingen geht es dann schon los. Und jetzt haben Sie einfach da so einen Müllwagen, da haben Sie eine Presse drin, das wird ja nicht nur reingeschüttet, sondern um das Volumen und die Arbeitszeit zu sparen, wird es ja in den Fahrzeugen dann auch verpresst. Ja, und dann kann es dann schon mal dazu kommen, dass dann bei solchen Fehlwürfen, was da auch immer da nicht reingehört, oder auch beispielsweise, wie Sie sagen, die Restmülltonne ist kein geeigneter Entsorgungsort für Lithium-Ionen-Akkus, ob es aus dem Handy oder aus dem Laptop oder ähnliches, das gehört da nicht rein.
Ernsthaft, aus einer gesingenen Geburtstagskarte. Ich arbeite da noch dran.
aber ich sag mal so, Sie kennen doch diese kleinen Geräte, also was so Kleinstdinge sind, wo dann irgendwelche, sage ich mal, für den Einmalverbrauch dann kleine Batterien verbaut sind. Was soll das sonst an dem Punkt anders sein? Aber es sind immer wieder elektrische Zündquellen, die dann dazu sorgen können.
Ja. Und dann brennt am Ende so ein Müllfahrzeug, weil da die Presse mechanisch drauf einwirkt. Es gibt Reaktionen in diesem kleinen Akku und das hätte man alles vermeiden können, wenn man es ordentlich entsorgt hätte. Genau. Nämlich wie?
Ja, ich sag mal, ich kenn's nur, so entsorge ich meine Batterien, ich fahre zu einem Abfallentsorger in die Zentren, dort habe ich dann frage ich im Zweifelsfall, da habe ich die Tonne für die Lithium-Ionen-Batterien, da habe ich die Tonne für die normalen Batterien und wenn ich es nicht weiß, frage ich einfach mal. Also ich bin, weiß
also
auch
beim
nicht.
Kommunalen Entsorger.
Genau, so mache ich es jetzt, wenn, wie gesagt, also die Batterie, ich sag mal, die normalen Batterien gibt es ja überall in den Geschäften, die entsprechenden Sammelpacks. Bei Lithium-Ionen-Batterien ist ja die Vorgabe, dass die Kontakte abgeklebt werden, also dass man sie nicht einfach einwirft, sondern mit Tesafilm den Kontakt zuklebt, damit es nicht so Kurzschluss kommen kann. Und das sind so die wesentlichen Vorgaben und dann kann man das auch gut entsorgen.
Aber anscheinend gibt es da schon so eine kleine Defizit an Kenntnissen beim Endverbraucher, ja, würde ich denken.
Ich muss da gucken. Ich meine, es sind ja viele Geräte, der Akkuschrauber, da sind schon ganz große Packs drin. Ne? Das sind jetzt keine kleinen. Da haben Sie schon mal das eine oder andere. Wenn Sie zu Hause schauen, das ist ja der Punkt. Ne? Sag mal, gibt es so viele Brände, wenn Sie überlegen, vor 20 Jahren, wie viele Lithium-Ionen-Akkus hatten Sie zu Hause und wie viele haben Sie heute, wenn Sie mal wirklich durchzählen?
Wenn ich jetzt die Karte mitzählen muss, also wahrscheinlich ziemlich viele.
Ja.
Und die auch. Können alles, das ist alles ein potenzielles Brandrisiko, wenn da einmal raufgestampft wird.
Ja, mechanische Verformung ist immer schon schlecht, ne? Muss nicht passieren. Also ich meine, Sie müssen auch, das kommt dann auch der Punkt, deswegen sagte ich ja, ist ein breites Feld. Es hängt von der Qualität und dem Sicherheitslevel, was Sie haben. Es gibt so ein sogenanntes EUCA-Level, das kategoriert die Zellen auf Zellebene. So, und also ich sag mal so, wenn Sie das schlechteste Level haben und Sie gibt einen Test dafür und dann fliegt Ihnen das Ding, sage ich mal, zerspringt in alle Einzelteile. So, das höchste Level wäre, Sie bohren einen Nagel durch und nichts passiert. So, das ist natürlich theoretisch nicht unbedingt zu erreichen. Und jetzt ist es nur so, im Bereich der Automobilindustrie nimmt man nicht das schlechteste Level, sondern man testet natürlich schon im Vorfeld Zellen auf ein Verhalten, dass sie halt im Zweifelsfall bei einer starken mechanischen Beschädigung halt abblasen, aber sich nicht entzünden und nicht alle Teile zerspringen. Jetzt ist das natürlich alles eine Frage des Geldes und des Preises. Wenn ich ein höheres Sicherheitslevel auch schon auf Zellebene, da geht es um Chemie, da geht es um alle anderen Dinge, die da drin sind, erreichen will, ist das teurer. Jetzt lohnt sich das nicht für jede Anwendung. Bei einem anderen Anwendung, wo es wirklich um Pfennigartikel geht, kann ich natürlich solche hochwertigen Elemente nicht einsetzen. Das heißt, ich greife auf ein niedriges Level zurück. Deswegen sage ich ja, das Spektrum in dem Bereich ist so riesig, dass man das echt nicht über einen Kamm scheren kann.
Gut, es gibt ja so einige, was mal chinesische Billiganbieter, wo man bestimmt jeden Tüdelüt kaufen kann. Keine Ahnung, wie viel oft da Lithium-Ionen-Akkus verbaut sind. Aber dann gehe ich mal nicht davon aus, dass das wahnsinnig sicher ist. Was mache ich denn, wenn ich zu Hause, kann das Ding ja auch runterfallen oder ist irgendwas stampft drauf oder ist überhitzt und jetzt fängt das an zu qualmen. Was mache ich denn da?
Naja, wenn Sie sich trauen, Sie können, also wenn es qualmt ich sag mal so, Sie sehen keine Eigengefährdung, können Sie es ja versuchen, noch nach draußen zu bringen. Ne? Also ich sag mal, das schmeißen einen Kochtopf, der ist auch nicht brennbar und machen Deckel drauf. Also das dann sitzt erstmal gekoppelt und tragen es dann raus, im Zweifelsfall immer raus.
Ja? Wie kann ich mich denn präventiv in meinem Haushalt mit meinen Gerätschaftlichkeiten, die ich da habe, verhalten, damit mir nach Möglichkeit nichts um die Ohren fliegt? Und dann nochmal Step 2, wenn doch was passiert, was mache ich dann?
Kommen da wieder drauf zurück. Also erstmal natürlich die Herstellerangaben befolgen und keine selbstgebastelten Geräte oder Zellen, die aufgebläht sind. Also beispielsweise, ich hatte mal so ein Akku für so ein Fotoapparat, so ein kleines Ding, das hat dann irgendwann mal so leicht die Form verändert, wurde etwas dicker. Und sobald ich solche Veränderungen bemerke, weg damit, ab in die Entsorgung. Dann ist schon das erste Risiko. Die muss ich jetzt nicht noch 25 Mal laden, wenn ich sehe, da ändert sich was dran. So, das sind die Themen. Natürlich ist klar, muss man sagen, wo lade ich denn was? Man sieht ja immer schön diese, sage ich mal, Videos, die man dann so sieht von einer brennenden Garage, wo dann das E-Fahrrad dann drin steht. Ja, wenn ich denn das da reinstelle, aber nochmal, ich will nicht sagen, dass die Dinger grundsätzlich brennen, aber jedes elektrisches Gerät, was ich betreibe neben Brandlasten, kann sich ausbreiten. Lade ich es in einer Situation, wo keine Brandlasten daneben sind und das Feuer kann an dem Punkt nicht übergreifen, dann habe ich eine größere Chance, dass auch nichts Schlimmeres passiert. Da muss man natürlich dann jeder zu Hause gucken, wo tue ich das. Deswegen sagte ich ja, wo laden Sie Ihr Handy? Ja, laden Sie Ihr Handy auch auf einer nicht brennbaren Unterlade oder was haben Sie sonst? Wo steht der Laptop? Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Kollegen, der aus einem anderen Unternehmen kam, die sehr viel Prävention in diesem Unternehmen betrieben haben. Das Erste kennen wir ja, ich brauche eine Zündquelle und ich brauche brennbare Stoffe und ich brauche Sauerstoff, damit ein Brand entstehen kann. Also, wenn ich brenne die Zündquelle und den brennbaren Stoff trenne, kann der Brand sich nicht ausbreiten. Also bei dem war die Vorgabe, auf dem Schreibtisch stehen die elektrischen Geräte auf der einen Seite und die brennbaren Stoffe liegen auf der anderen Seite, die Papiere und so ähnliches.
So, wenn ich jetzt auf dem Nachttisch lade, ist gleich nebenan mein Kopfkissen, das brennt wie Zunder.
Ja, also ich sag mal so, wenn Sie das machen, ich mach's nicht. Also das ist der Punkt. Ich hoffe, Sie haben ja auch Rauchmelder im Haus.
Das werden auch schön gewartet regelmäßig.
Ja, genau, das ist schon mal der gute Punkt. Ne? Aber auch da kann man im häuslichen Umfeld einfach dann sagen, ich suche mir eine Stelle, ich sag mal, meiner Frau geht das, wenn das nachts dann immer piepst und so auf dem Puffer, sag ich mal, dann da wird das Handy halt geladen an der Stelle, wo es keinen Schaden anrichten kann. Das ist einfach. Das ist nicht so kompliziert.
Was ist mit Überhitzung? Also, dass meinetwegen die Sonne im Südfenster auf dem Südbalkon reinknallt und ich habe das Handy auf dem Fensterbrett liegen?
Ich weiß ja nicht, wie bei Ihnen die Sitz ist. Also, ich sag mal, Lithium-Ionen-Akkus, sag ich mal, natürlich auch wieder da, ordnungsgemäßer Betrieb. Das steht garantiert in der Bedienungsanleitung. Die haben Sie ja also wahrscheinlich ganz exzellent gelesen.
Wie wir alle das immer tun.
Genau, wie wir alle das tun. Ne? Und sag ich mal, der ordnungsgemäße Brauch von Geräten, die ich gekauft habe, ist schon erstmal die Basis für alles.
Helfen Sie mir nochmal. Ich soll es wahrscheinlich nicht in die knalle Sonne legen, oder?
Ich würde es nicht machen, aber es macht doch keinen Sinn. Ich würde keine anderen Sachen in die knalle Sonne legen. Ich wüsste jetzt aber nicht.
Im Auto lassen, so.
Naja, gut, 60 Grad, ne, kann man ja machen. Weiß ich nicht. Ist für das Gerät in jedem Fall wahrscheinlich nicht gut. Ich bin jetzt kein Gerätespezialist. Ich würde es nicht machen und es macht ja eigentlich auch keinen Sinn, ne?
Jetzt haben wir ja schon besprochen, dass Sie bestimmte Taktiken anwenden, wenn Sie an einen Brand kommen, bei dem Lithium-Ionen-Akkus, sagen wir mal größere, also bei einem E-Auto involviert sind. Gehen dann auch bestimmte Gefahren damit einher für Feuerwehrpersonal bei der Löschung von solchen Einsätzen?
Das haben wir ja auch in den Gremien umfangreich diskutiert, weil da kam ja auch das ein oder andere vor, wo man Leute dann auf einmal Panik geschoben haben. Aber erstmal ging es natürlich auch um das Thema Schutzkleidung. Also der Punkt ist, Sie müssen immer sehen, ich komme immer in ein brennendes Auto. Also ich habe natürlich die Gefahr von giftigen Gasen. Und das ist unabhängig davon, ob es ein Elektroauto oder ein anderes Auto ist. Sie haben heute eine Vielzahl von Kunststoffen dabei. Sie haben ebenso auch Halogene dabei, also Fluorchlor. Das Chlor ist immer schön, gerade Unterbodenschutz, PVC bei vielen Fahrzeugen, kriegen Sie Dioxine, Sie kriegen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, alles nicht gesundheitsförderlich. Deswegen an dem Punkt setzen wir Atemschutz auf und tragen Feuerwehrschutzkleidung, die geeignet ist. So, dann wurde natürlich auch der Punkt gemacht, welche Veränderungen haben sich ergeben. Ja, das Spektrum ist bei brennenden Elektrofahrzeugen etwas anders an dem Punkt, aber es ist auch jetzt nochmal bestätigt worden, auch nochmal durch Versuche, die in Sachsen-Anhalt gemacht worden sind, dass die Schutzkleidung dann auch heute geeignet ist für alle Arten von Fahrzeugen. Sonst müssten wir uns ja auch andere Schutzkleidung besorgen. Das war eine Diskussion, die ist an dem Punkt durch. Nein, bei Feuer gibt es immer Gefahren. Das ist die Grundregel des Einsatzleiters, dass er schauen muss. Da gibt es so eine bestimmte, sage ich mal, eine Tabelle, die wir im Kopf haben, die wir dann abarbeiten, wie so eine Checkliste, welche Gefahren habe ich. Und ich muss mich halt in diesem Fall schützen. Und das tun wir. Und das, was wir haben, funktioniert.
Wenn wir jetzt mal rausgehen aus dem Privathaushalt und in eine größere Halle, Sie waren ja auch bei Volkswagen tätig, was muss man denn beachten auf so einer großen Fläche in einem betrieblichen Umfeld mit diesen Akkus?
Ja, also wir haben uns natürlich gerade seit Beginn, also das fing ja sehr früh an, am Anfang kamen die Produkte ja erstmal in die Forschung und Entwicklung. Also da wird etwas auf Herz und Nieren getestet. So, aber im Prinzip gehen wir genauso vor wie in allen anderen Situationen. Wir müssen jetzt unterscheiden, als Unternehmen haben wir jetzt mal Baurecht einzuhalten. Das ist ja nur Personenschutz oder ist Personenschutz. Und wir geht vom Schutzgrad nicht unbedingt so hoch, wenn man ein Eigeninteresse hat. Dann macht man mal ein bisschen mehr, weil Baurecht sagt ja nur, alle Menschen müssen rauskommen, wenn die Halle abbrennt, ist gut. Das ist Baurecht, ne? Sondern es geht ja nur um den Schutz der Menschen. So, und wir haben natürlich dann aus der Sicht des Betriebes auch ein Auge drauf gehabt, dass die Produktion weitergehen kann. Also dass der Schaden so begrenzt ist, dass keine großen Produktionsausfälle entstehen. Weil das ist natürlich für ein Unternehmen enorm wichtig, weil da jede Minute Produktionsausfall immensen Schaden verursacht. So, und dann gibt es dementsprechende Schutzkonzepte auch für diese ganzen Behälter und so weiter. Und die werden dann halt dementsprechend eingebracht. Das sind Sprinkleranlagen, das können auch Brandmeldeanlagen kommen, jetzt und Werkfeuerwehren sein. Das muss man natürlich dann von der einzelnen Situation dann abmachen. Aber da geht man, wenn man ein Eigeninteresse hat, das hatten wir an dem Punkt schon, darüber über die baurechtlichen Anforderungen hinaus. Und das haben wir in vielfältigen Abstimmungen mit den Versicherern auch getan. Die da sehr interessiert dran waren, weil wir natürlich an der Entwicklung sehr weit vorne dran waren. Und da gibt es heute ausgereifte Schutzkonzepte, die neuen Anlagen, die gebaut werden, umgesetzt werden. Und das dann vielleicht mal ich sag mal, das ist aber auch nochmal, das ist kein Grund, da hat nichts damit zu tun, dass mit diesem Ionenakkus, es kann genauso gut was anderes sein. Wir arbeiten dort mit Kraftstoffen in der Automobilproduktion. Wir haben sehr viele Kunststoffe. Da sollte ein Brand sich nicht ausbreiten, weil ein verrauchtes Auto ist nicht mehr verkaufbar. Also da guckt man auch in den Bereichen schon so, dass wenn es etwas entsteht, auch möglichst schnell begrenzt werden kann.
Wir haben ja vorhin über das mögliche Recycling oder erstmal die Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus gesprochen. Es gibt da aber auch kein Pfandsystem. Für größere herkömmliche Autobatterien gibt es das, für andere Geschichten nicht. Sowas wird politisch diskutiert, auch auf europäischer Ebene sowas einzuführen. Ich meine, ganz banal, für eine Saftflasche gibt es ja inzwischen auch, bezahlt man auch Pfand. Wie stünden Sie denn dazu als Verband, wenn es eine Pfandpflicht eben auch für Lithium-Ionen-Akkus gäbe?
Gut, als Feuerwehren haben wir uns politisch neutral zu verhalten. Also die Lösung, die auf politischer Ebene gefunden wird, damit Batterien sicher und im richtigen Weg entsorgt werden können, da können wir nur jede Lösung befürworten. Ob das Pfandsystem das eine ist oder das andere Möglichkeiten gibt, da würde ich jetzt mich an dem Punkt wirklich raushalten. Das ist eine Diskussion, die Politik führen muss. Aber man sollte schon für sichere Wege sorgen, damit es nicht zu diesen Schäden kommt. Wie gesagt, brennende Müllautos ist so der Punkt und Fehlwürfe. Auch in der Industrie ist es so, dass wir natürlich auch in großen chemischen oder in großen Betrieben eigene Entsorgungswege haben. Und das sind Dinge, die auch dort wirklich immer wieder vorkommen, dass fehlerhafte Entsorgung dann zu Feuern führt.
Was würden Sie denn gerne Hörerinnen und Hörern noch mitgeben im Hinblick auf Lithium-Ionen-Akkus? Also schaltet euer Gehirn an, lest eine Gebrauchsanleitung.
Genau. Das ist schon mal wichtig, dass man das ordnungsgemäß betreibt und auch von der Entsorgung her passt. Guckt, dass es dorthin kommt, wo es hingehört. Und da einfach ein bisschen mehr mit Sorgsamkeit rangehen, damit nicht irgendwer jemand anders, nämlich ist es im Zweifelsfall dann der Entsorger oder die Feuerwehr, die dann das Problem haben, weil dann irgendwo was dann passiert. Das ist nun mal so. Heute, Abfälle werden halt nicht mehr so locker auf den Haufen geschüttet, sondern sie werden verpresst, um Volumen zu sparen. Und da muss man eben, da sind wir einfach mechanische Kräfte im Gang, die solche sensiblen Dinge dann einfach auch beschädigen und dann halt auch, sag ich mal, zu Entzündungen führen können. Aber wie gesagt, es ist ein breites Feld und man kann nicht diese ganze Vielzahl von Systemen und Lithium-Ionen-Akkus über einen Kamm scheren, da muss man wirklich ein bisschen differenziert drauf gucken und sie sind eigentlich heute aus unserem täglichen Leben ja auch gar nicht mehr wegzudenken. Und auch bitte nicht immer irgendwo im hinterletzten Gerümpelladen dann vielleicht in der Garage zusammen mit allen anderen brennbaren Flüssigkeiten gleich daneben noch, wenn es denn zu etwas kommen würde. Der Punkt ist dann, dass die Brandausbreitung möglichst auch begrenzt wird und dann einfach auch mal mit Augenmaß hingehen und sagen, was könnte denn passieren, wenn hier das losgeht, dann ist das Ereignis vielleicht klein und überschaubar und dann haben alle was davon.
Also wieder was gelernt. Herr Dr. Kammer, herzlichen Dank.
Gerne.
Habt ihr Fragen zu unserem Thema oder Wünsche auch, worüber wir in der nächsten Folge sprechen sollen, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an redaktion@sonderabfall-wissen.de. Wir freuen uns auf eure Ideen. Und bevor ich mich bis zur nächsten Folge von Eine Tonne Abfallwissen Sonderabfallspezial verabschiede, möchte ich mich noch bei der Remondis Industry Service bedanken, die diesen Podcast initiiert hat und produziert. Die Remondis Industry Service ist Ihr Partner, wenn es um Gefahrstoffentsorgung und Recycling geht. Danke, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge.